Einen wunderschönen guten Morgen an euch alle heute zu unserem Gottesdienst der FCG hier an diesem herrlichen Platz. Ich hoffe, es bleibt wenig Wind und es kommt viel Sonne. Ich habe in einer Zeitung, in der Zeit, ein Interview entdeckt mit unserer Ethikrat-Chefin. Und sie hat ein längeres Interview gegeben. Es ging irgendwie um alles Mögliche, was uns so momentan betrifft. Aber am Ende wurden jetzt ziemlich zwei krasse Fragen gestellt. Und zwar, ich stelle euch mal die Fragen und dann lese ich mal ihre Antwort. Und die war so gut, die habe ich euch mitgebracht. Die Frage 29 lautete an sie: Wovor haben Sie Angst außer dem Tod? Krass, oder? Und dann die 30. Frage war: Und was macht Ihnen Hoffnung? Okay, jetzt lese ich mal die Antworten dieser Frau vor. Das ist die Chefin von unserem Ethikrat. Frage 29. Wovor haben Sie Angst außer dem Tod? Darauf antwortet sie: Den Tod fürchte ich nicht. Ein bisschen das Sterben, das aber hoffentlich gut palliativ begleitet werden kann. Wirklich Angst habe ich vor dem, was Menschen Menschen antun. Warum haben Sie keine Angst vor dem Tod? Fragt der Interviewer. Weil ich diesen Zustand für den einer vollständigen Geborgenheit halte. Dann bekommt sie die letzte Frage gestellt. Und was macht Ihnen Hoffnung? Und ihre Antwort lautet, dass es das Leben gibt und die bedingungslose Liebe Gottes. Hammer, oder? Jesus, ich danke dir dafür, dass du auch in der Regierung und auch im Ethikrat Menschen eingesetzt hast und Menschen hast hochkommen lassen, die dich kennen und die sagen können in ihrem Leben, sie kennen dich und sie kennen die bedingungslose Liebe Gottes. Und das ist so hammer zu lesen, diese Auswirkung, dass diese bedingungslose Liebe Gottes uns die Angst nimmt vor dem Tod und vor allen Negativen, Herr. Das hat mich so ermutigt, so getröstet. Und so bitte ich dich auch in diesem Gottesdienst, dass du uns ermutigst, dass du uns tröstest, dass du uns stärkst, dass wir gute Dinge erleben, dass wir Hoffnung erleben, dass wir Hoffnung einander geben, dass wir ermutigt und gestärkt aus diesem Gottesdienst gehen. Darum bitte ich dich und segne jeden Einzelnen, segne die Erwachsenen, segne die Kinder. In deinem Namen. Amen. Die heutige Predigt habe ich überschrieben mit dem Satz: Fallen, aufstehen, Krone richten, weiterlaufen. In Sprüche Salomo lesen wir einige richtig, richtig gute, vertrauensvolle Verse. Zum Beispiel: Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Warum steht das? Ich glaube, das steht deswegen da, weil Gottes Logik manchmal anders ist als unsere Logik. Und unsere Logik ist nicht das Allerhöchste. Wir dürfen uns auf Gott verlassen. Wir dürfen uns auf ihn drauflehnen. Einige von euch vertrauen hinten dieser Holzverkleidung, ja, diesen Balken. Ihr habt echt Vertrauen. Ihr habt es euch angeschaut. Ihr denkt, das ist wirklich massiv. Ihr hofft, dass es nicht marode ist oder sprüde oder dass das Fundament bröckelt. Es wäre schlecht für euch. Und so wie ihr euch jetzt das da hinten drauf lehnt, ja, und sagt, jawohl, ich ruhe mich da auch ein bisschen aus, so dürfen wir uns auf Gott lehnen. Nach hinten nach ein Stück weit hinsetzen und sagen, okay Gott, du hältst mich. Ich vertraue auf dich. Auch wenn ich nicht alles verstehe, ich vertraue auf dich. Weiter lesen wir: Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Das heißt, egal durch was wir durchgehen, sagen wir, Gott, ich vertraue auf dich und ich will dich erkennen. Wo kann ich dich finden? Im Alltag, in den Situationen, auch in den Veränderungen. Wo steckst du alles drin? Vers 7, halte dich nicht selbst für weise. Ich glaube, das bedeutet auch, wir sollen weiterhin lernbereit und nicht unbelehrbar sein. Fürchte den Herrn und weiche von dem Bösen. Warum steht da, wir sollen von dem Bösen weichen? Ich glaube, dass Gott will, dass wir nicht mit Dingen spielen, die das Vertrauen in einer Beziehung angreifen. Also wenn du in einer glücklichen Beziehung bist, dann ist es total wichtig, dass du nicht mit dem Bösen spielst oder mit Dingen spielst, die das Vertrauen des anderen zerstören könnten. Also wenn ich jetzt verheiratet bin mit meiner Frau, flirte ich nicht mit einer anderen als Beispiel, um das mal ganz plakativ zu machen. Das bedeutet auch, wenn wir mit Gott unterwegs sind, ist es ihm auch wichtig, dass wir nicht anderen Göttern oder anderen Vertrauenspersonen irgendwie mehr vertrauen als ihn. Vers 8 lesen wir, das wird deinen Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Also Gott zu fürchten, die Beziehung zu ihm sauber und heilig zu halten, dann sagt Gott eigentlich, das wird dafür sorgen, dass wir innerlich gesund bleiben, dass unsere Immunkräfte, aber auch unsere seelischen Immunkräfte, dass die stark bleiben. Und das bewirkt auch unsere äußere Gesundheit. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens, so werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Keltern von Most überlaufen. Most, schönes Wort, ja. Das spricht hier von Gottes Ökonomie. Gottes Ökonomie ist nicht immer menschliche Ökonomie. Gott sagt hier, Großzügigkeit, diese Haltung der Großzügigkeit gegenüber Gott, gegenüber seiner Sache, gegenüber Menschen, das ist das, was Gott berührt. Das ist das, wo Gott sagt, oh, das zieht mich an. Und Gier und Knaus ist das, wo Gott sagt, hey, das stößt mich ab. Und deswegen sagt uns Gott hier, wir sollen ihn ehren mit dem, was wir haben. Wir sollen das gut einsetzen. Wir sollen das zum Segen für Menschen einsetzen, für Gottes Sache. Mein Sohn, verwirf nicht die Züchtigung des Herrn und sei nicht unwillig über seine Zurechtweisung. Den, wen der Herr liebt, den züchtigt er wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Ich glaube, dass es Aufgabe von uns Eltern ist, unseren Kindern Feedback zu geben. Nicht bei allem, was sie machen, zu sagen, oh ja, schön, toll. Sondern ganz ehrlich, wir sind ständig damit beschäftigt, ihnen Feedback zu geben, sie zu korrigieren. Aber wenn wir es nicht machen würden, dann wäre es auch ein Zeichen dafür, dass sie uns egal sind. Und so sind wir auch Gottes Kinder. Und wenn Gott in unser Leben korrigierend eingreift, wenn er uns auch mal auf die Bremse geht, wenn er uns auch mal in die Speichen greift, dann heißt es nicht, Mensch, Gott meint es nicht gut mit uns, sondern gerade erst recht, er ist interessiert an uns. Wohl dem Menschen, der Weisheit findet, dem Menschen, der Einsicht erlangt, denn ihr Erwerb ist besser als Geld erwerbt und ihr Gewinn ist mehr wert als feines Gold. Gott möchte, dass wir Weisheit bekommen und Gott möchte auch, dass wir für Weisheit beten, und gerade in diesen besonderen Zeiten, wo wir manchmal nicht wissen, wie die nächste Woche, wie der nächste Monat, wie das nächste Jahr so genau sein wird, da die richtigen Entscheidungen zu treffen. Da sagt Gott, bitte mich um Weisheit und ich werde dir Weisheit geben. Gott, du bist mein Versorger, habe ich mir aufgeschrieben. Dir bin ich treu mit dem, was ich habe. Gott, du bist mein Arzt und mein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Ich gehe da vorher bewusst mit ihm um. Oder ich soll mit ihm bewusst umgehen. Herr, schenk mir da auch Weisheit. Manchmal brauchen wir auch ein bisschen Weisheit, um vielleicht auch mit unserem Körper weise umzugehen. Und auch darum dürfen wir Gott bitten. Wenn wir in Streit kommen, dann sollen wir den Streit auch analysieren. Was sind die Ursachen? Wir sollen Versöhnung suchen mit den Menschen. Und wenn wir Entmutigung erleben, dann brauchen wir auch Weisheit, um diese Entmutigung einzuordnen. Wenn wir fallen, sollen wir wieder aufstehen, sollen unsere Krone richten und weiterlaufen. In Jakobus, im Neuen Testament, steht Jakobus 1, Vers 4. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Und Vollendung ist eigentlich auch so ein Bild von Reife, wenn wir jetzt an die Natur denken. Einen sauren Apfel will jetzt keiner reinbeißen, aber wenn wir dem Apfel die Möglichkeit geben zu reifen, dann wird das ein wahrer Genuss, gell? So ein richtig reifer Apfel, in den man reinbeißt, ist einfach wow, wenn man ihm die Zeit gibt zur Reifung. Und so denkt Gott auch an uns und sagt, er will, dass wir reifen, dass wir reif werden, dass wir einen reifen Charakter haben. Das gibt mir auch die Entspannung zu wissen, in manchen Bereichen bin ich, bist du, sind wir einfach nur unreif. Aber deswegen liebt uns Gott nicht grundsätzlich, sondern er will uns reifen lassen. Er will uns zu reifen Menschen, zu reifen Persönlichkeiten heranbilden. Ein reifer Charakter ist einer, bei dem der Glaube und die Werke zusammenpassen. Du lebst, was du glaubst, was du auslebst. Reife bedeutet, dass das, was Gott mit dir vorhat, er will nicht, dass du so bleibst, wie du bist. Er hat den Weg mit dir bereits vor Augen, mit jedem von uns. Wenn wir hier gerade an diesem Ort sind, und wenn du dich mal umdrehst und mal so den irgendeinen Punkt anvisierst da hinten im Horizont, vielleicht das Großkraftwerk Mannheim mit diesen großen Kaminen, dann siehst du vielleicht hinten diesen Rauch und diesen Kamin und zwischendrin ist vieles, also am Anfang ist es klar, aber dann ist es so unklar und uneben. Und wie genial zu wissen, Gott, er sieht quasi, er hat ein Ziel mit uns und er kennt den Weg und er kennt jeden einzelnen Schritt. Uns überfordert dieser Blick, die vielen Schritte, die wir da gehen müssten. Aber Gott kennt jeden einzelnen Schritt, den wir da gehen müssen und er will uns den Weg begleiten. Gott hat immer eine Weitsicht für dich. Wir denken manchmal hier und jetzt und morgen, wie geht es mir gerade oder wie geht es mir diese Woche? Und Gott hat diesen Weitblick, gell? Und er will uns reifen lassen. Am Ende kommt die Reife. Die Glaubensprüfung hat nur einen Zweck. Immer mehr sich auf den einen einzigen zu lehnen, der es vollbracht hat, Jesus. Gott will, dass wir reifen und gleichzeitig will er, dass wir uns immer mehr auf ihn lehnen. Auf Gott lehnen heißt nicht unreif sein, wie so ein Kind, das wieder, ja, manchmal wollen Kinder auch wieder Babys sein. Das machen meine manchmal. Die kommen und sagen, wir wollen wieder Fläschchen oder so, ja. Obwohl sie schon Schulalter haben. Das sollen wir nicht im Glauben mit Gott machen, ja. Wir sollen uns auf der einen Seite auf ihn lehnen und gleichzeitig reifen. Unser Gott, er prüft regelmäßig, ob wir weiterhin geeignet sind. Denn er sagt, wem viel gegeben ist, von dem wird viel verlangt, in Lukas 12, 48. Ein Beispiel, ein Flugzeugpilot, also der Mensch, dem du dein Leben anvertraust, wenn du in ein Flugzeug steigst, also früher, als wir noch geflogen sind, wisst ihr, ein Flugzeugpilot, der muss alle 3 Monate in einen Flugsimulator und beweisen, dass er zu 100% der Verantwortung gewachsen ist. Krass, oder? Die meisten von uns haben irgendwann einen Führerschein gemacht und solange die Punkte nicht zu groß sind, gehen wir davon aus, dass du Auto fahren kannst, ja? Aber hier heißt es, wem Gott viel gibt, von dem verlangt er auch viel. Und das heißt, Gott will dir viel geben und er möchte aber auch, dass du reifst, dass du an deine Aufgaben heranreifst. Und er will dir auch dabei helfen und dir all die nötige Weisheit dazu geben. Weiter heißt es in der Bibelstelle, dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Halleluja, ja, das ist der Weitblick, das ist quasi das Ziel. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Wir glauben an einen Gott, der am Ende uns mit allem versorgt und wo es uns an nichts fehlt. Und ich glaube, dazu passt auch das Zitat vorhin von dieser Frau, ja, dass sie sagt, hey, die vollkommene Geborgenheit bei Gott, daran glaube ich, deswegen habe ich keine Angst. Das ist wie so ein roter Faden, ja. Gott entwickelt uns durch Prüfungen, durch Glaubensproben. Im Jakobus lesen wir in dem Vers 5, wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Das ist ein Versprechen von Gott an dich. Denn Gott gibt allen gerne und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltung. Das finde ich toll, oder? Gott sagt nicht ja, aber und er ist nicht zweideutig. Er sagt, bitte mich um Weisheit und ich werde dir Weisheit geben, weil du mich gebeten hast. Und du musst dich nicht erklären. Du musst dich nicht erklären, warum du Weisheit brauchtest. Du hättest die so eigentlich haben müssen. Nein, Gott wird dir geben. Hammer. Und parallel dazu Matthäus 7, Vers 7, kann man sich auch gut merken. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt? Und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. Auch schön, oder? Dass Gott so klar ist, dass sich Gott so klar erklärt, dass er nicht wie andere Götter sagt, naja, mal gucken, mal schauen, dass Gott nicht willkürlich ist, sondern dass er sich so klar erklärt. Jakobus 1, Vers 6, doch soll der Betreffende seine Bitten in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleich einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht, einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Ein Gebet, das Antwort erhält, hat Glauben und keinen Zweifel. Warum ist Gott so gegen Zweifel? Tja, ich glaube, beim Zweifeln wird der Charakter Gottes in Frage gestellt. Ist Gott wirklich so? Und dadurch blockieren wir uns den Zugang zu seinem Reichtum. Beim Glauben vertrauen wir, dass Gott ist, wie er sagt, dass er ist. Wer zweifelt, der ist unruhig. Und dem ist der Friede abhanden gekommen. Und es ist ja nicht so, dass wir nicht diese Situation erleben, dass uns mal der Friede abhanden kommt. Aber bleibt da nicht stehen. Ja? Bleibt da nicht stehen, sondern sagt, okay Gott, mein Herz ist gerade unruhig, mir ist gerade der Friede abhanden gekommen. Bleib dran an Gott, bleib dran, reden mit ihm, Gebet und sag, Gott, ich bleib dran, bis der Friede kommt, bis der Friede mich wieder erfüllt und davor gehe ich nicht. Und davor lege ich mich nicht schlafen oder was auch immer, davor höre ich nicht auf zu lesen, höre ich nicht auf zu singen. Wirklich, wir haben dieses Versprechen von Gott, in seinen Frieden zu kommen und seinen Frieden zu empfangen und ihn festzuhalten. Und das brauchen wir so, so sehr. Das brauchst du, das braucht deinen Arbeitsplatz, vielleicht deine Familie, vielleicht deine Verwandten, dass du jemand bist, der diesen Frieden Gottes sich abholt und den quasi in die Gruppe, in die Familie, in die Ehe, in den Arbeitskreis reinträgt. Und das kann so einen Unterschied ausmachen. Nochmal, wie diese Frau, die sagt, ich bin total entspannt, weil ich habe die Geborgenheit bei Gott und deswegen habe ich keine Angst vor dem Tod. So krass. Wer von euch vielleicht beten möchte, ja, oder was sagen möchte, der kann dann einfach das von seinem Platz aus laut tun. Ja, Vater, so bitte ich dich einfach auch, dass du unsere Lieben, die angeschlagen sind, die krank sind, die vielleicht eine schlechte Diagnose bekommen haben vom Arzt, die sich echt Sorgen machen, Herr, dass du sie anrührst, Vater. Ja, einfach auch ja, den Sohn von der Marion, Herr, dass du dann wirklich berührst, deine Hand ausstrickst zur Heilung, Herr. Vater, die Ivana an ihrem Fuß, Herr, dass das einfach auch wieder belastbar ist und sie wieder arbeiten gehen kann und all das, dass es gut wird, Herr. Und auch von uns, Herr, wo wir unsere Leiden haben, wo wir unsere Schmerzen haben, Krankheiten haben, Herr. Auch bei der Janetta, Herr, macht, dass sie wieder bald wieder gesund ist, Herr. All die Menschen, die in unserer Mitte sind, Herr, wir dürfen für sie beten, wir dürfen sie segnen und erwarten, Herr, dass du ein Gutes tust, dass du heilst, dass du wiederherstellst, dass du ermutigst, Herr. Auch die von uns, die gar nicht körperlich, aber seelisch angeschlagen sind, was man vielleicht gar nicht so außen sieht, Herr. Du bist auch da der Arzt, du bist auch da der Ermutiger, du bist auch da der Helfer, du bist auch da derjenige, der uns geschaffen hat, der uns gestreckt hat und der uns wieder stark machen kann. Strecke auch da deine Hand aus, Herr. Und auch ins Verborgene, wo sonst keiner sieht und mach du wieder heil, mach du wieder gesund, Herr. Du bist unser Arzt, ich danke dir dafür. Halleluja. Amen. Herr Jesus, danke, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Herr, schenke uns immer wieder Erlebnisse, dass du die Wolken zur Seite drängst, Herr, dass du uns wieder einen klaren Blick zu dir schenkst, Herr, dass du einen klaren Blick auf den Alltag, auf jede Situation schenkst, Herr, dass wenn Zweifelswolken auftauchen, Herr, dass du sie zur Seite schiebst, Herr, und wirklich mit deinem Licht durchscheinst in unser Leben, Herr Jesus. Herr, segne uns diese Woche, wenn wir unseren Alltag gehen, wenn wir unsere Aufgaben angehen, Herr, dass unser Glaube und unsere Werke zusammenpassen, Herr, dass wir authentisch sind, Herr. Lass uns reifen, Vater, da wo es unreife Bereiche in unserem Leben gibt, Herr, da wende einfach dein Licht dorthin, dass wir es erkennen und nicht darüber frustriert sind, sondern dass wir dich um Weisheit bitten und diese Weisheit empfangen, Herr, und sehen, wie wir nachreifen, wie wir zu dir hinreifen, Herr. Und danke, dass wir bei dir vollkommen geborgen sein dürfen und sein werden, Herr, und dass wir keine Angst zu haben brauchen vor nichts und vor niemandem. Danke für diesen Segen und geh du mit uns. Amen.